Einsatzbereit, der Podcast für eure Geschichten aus der medizinischen Zeitarbeit.
Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einsatzbereit. Ich bin Elisa und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Hey, auch von mir. Ich bin Frieda. Heute nutzen wir mal die Chance, denn wir haben mit dir, Elisa, ja auch eine absolute Expertin, sowieso hier direkt im Studio und sprechen über ein Thema, das im Alltag oft still mitläuft, aber dabei eigentlich von ziemlich zentraler Bedeutung ist, der Arbeits- und Gesundheitsschutz in der medizinischen Zeitarbeit. Und das müssen wir unbedingt nutzen.
Und damit herzlich willkommen zur ersten deutschen Work Safety Show bei Einsatzbereit. Ja, ich bin heute quasi die eingeladene Expertin, die eh schon da ist. Vor allen Dingen sich selbst Expertin nennen. Also ich weiß bei Gott wahrscheinlich auch nicht alles. Aber ja, genau. Ihr, unsere medizinischen KollegInnen, arbeiten tagtäglich in wechselnden Einrichtungen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, ganz unterschiedlichen Gegebenheiten dann auch vor Ort. Deshalb ist es umso wichtiger, dass ihr nicht nur fachlich, sondern auch im Bereich des Arbeitsschutzes gut vorbereitet und geschützt seid. Körperlich, psychisch, aber auch organisatorisch im Endeffekt.
Ja, die medizinische Zeitarbeit zeichnet sich ja durch einige Charakteristika aus, die wir vielleicht unter so einem Begriff wie schnelle Wechsel zusammenfassen könnten. Ja. Und damit meinen wir jetzt nicht die schnellen Wechsel aus dem Schichtdienst. Diese Themen tauchen an vielen Stellen immer wieder auf und wir haben uns auch schon öfter darüber unterhalten. Es geht um sowas wie immer wieder neue Teams, neue Abläufe, neue Gebäude, dass man in relativ kurzen Abständen immer wieder sein gesamtes Arbeitsumfeld wechselt. All das führt dazu, dass man sich immer wieder neu orientieren muss und dabei darf eines nicht passieren, dass der Schutz der Mitarbeitenden halt untergeht. Und da kommst du ins Spiel.
Genau. Also wir bei Doctari haben wir die Abteilung Work Safety.
Ja.
Mit zwei Fachkräften für Arbeitssicherheit. Einmal unsere Kollegin Nadine Gabor und meine Wenigkeit sozusagen, die den Arbeitsschutz hier aufbauen und weiterführen. Und nicht nur für alles interne Personal, sondern auch für euch, die medizinischen Fachkräfte, die an der Front arbeiten. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt dabei, den viele nicht sofort auf dem Schirm haben. Ne? In der medizinischen Zeitarbeit sind diese schnellen Wechsel halt oft auch mit kürzeren Einsätzen oder gehen sie einher. Und sind an der Tagesordnung. Und das bedeutet, dass Mitarbeitende ständig auch immer wieder in neue Arbeitsfelder einfinden müssen. Ne, das haben wir auch mittlerweile schon öfter mal angeteasert, das Thema, dass halt diese schnellen Wechsel auch positive sowie negative Aspekte mit sich bringen können. Was vielen aber jedoch nicht bewusst ist, dass ständige Wechsel auch Auswirkungen haben können oder Auswirkungen haben auf den Arbeits- und Gesundheitsschutz. In den festen Einrichtungen gibt es da auch standardisierte Schulungen, Ein- und Unterweisungen in Arbeitsmittel, Geräte, aber auch Abläufe, die da regelmäßig durchgeführt werden und bei denen die festangestellten Mitarbeitenden natürlich genau wissen, okay, da muss ich hin, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Aber wenn Zeitarbeit zum Einsatz kommt und dann kommt es einher mit Schnelligkeit und auch Dringlichkeit natürlich auch, ne? Weil oftmals, wenn Zeitarbeit kommt oder zum Tragen kommt, brennt die Hütte vor Ort. Mhm. Es ist nun mal so. Und was dabei untergeht, ist oftmals eine gescheite Einweisung und Unterweisung. Und das kann natürlich, oder genau da können Risiken entstehen, die man durch eine strukturierte Vorbereitung hätte vielleicht umgehen können.
Ja, das stimmt. Und wir erleben es leider ja auch schon immer wieder. Mitarbeitende kommen zu einem neuen Einsatzort und bekommen keine vollständige Einweisung und wissen dann nicht, wo die Schutzausrüstung ist oder sogar, ob sie überhaupt in bestimmten Bereichen arbeiten dürfen. Hm. Zum Beispiel bei Röntgenuntersuchungen.
Ja. Ja, da gehen ganz viele Fachspezifika mit ein, ne? Auch Fort- und Ausbildung, die da sein müssen, um überhaupt da tätig werden zu dürfen. Und ja, es ist halt ein echtes Problem. In solchen Fällen kann es zu Unsicherheiten kommen, die gar nicht sein müssen, ne? Ich stelle mir jetzt mal vor, ich komme irgendwo neu rein. Das war auch in der Folge von erster Einsatz, ja. Ne? Einsatztag. Ich komme rein und ich weiß gar nicht, was Phase ist, weil ich nicht weiß, wo, geschweige denn überhaupt erstmal weiß, wo ich irgendwas nachgucken kann, ne? Zum Beispiel die PCs gibt's auf Station und ich aber gar keinen Zugang habe. Oder aber auch in die spezifischen Maßnahmen, die es ja gibt im Arbeitsschutz. Zum Beispiel beim Thema Umgang mit Gefahrstoffen. Ne? Da gibt es halt klare Vorgaben und Schutzmaßnahmen, aber meistens hat die Klinik die spezifisch auf ihre Arbeitsbereiche festgelegt. Nun weiß ich nicht, wie ich damit umgehen muss, was kann passieren. Ich verletze mich, ich atme zu viel Gefahrstoffe ein, beispielsweise jetzt nur. Ne? Mhm. Und nur aufgrund von Unwissenheit. Ja, und das Thema Schutzmaßnahmen gilt nicht jetzt nur für diesen klassischen Bereich. Gefahrstoff ist immer so ein schönes handliches Thema, ne, was man hat, sondern auch für den psychosozialen Bereich. wie zum Beispiel Umgang mit stressigen Situationen oder Notfällen. Und wenn man sich jetzt in diese Zusammenarbeit in der Zeitarbeit anguckt, dann haben wir hier zwei Verantwortlichkeiten. Auf der einen Seite haben wir die Kliniken und aber auch wir als Personaldienstleister. Wir teilen uns da diese Aufgabe im Arbeitsschutz halt gleichermaßen und sind beide dafür verantwortlich, auch sicherzustellen, dass unsere Kolleginnen nicht nur schnell den Einsatz starten können, sondern auch, dass sie gut vorbereitet sind und sicher und gesund wieder nach Hause kommen können. Das ist das große Ziel dahinter. Das fängt also schon bei der Einsatzvorbereitung schierweg an, wo man in den Austausch geht, auch mit den Kliniken und sagt, okay, wie sieht's dort aus? Gibt es besondere Bedingungen, die wir schon mal diesen Mitarbeitenden auch weitergeben können?
Mhm.
Ne, da zählt auch von unserer Seite aus auch Unterweisung und Informationsübermittlung, die ganz wichtig ist. Wo kann ich mich denn melden, wenn ich einen Arbeitsunfall habe? Oder wenn ich einen Gewaltvorfall habe? Nadelstichverletzung. Wie sind da die Prozesse auch von Personaldienstleistungsseiten und nicht nur von der Klinik? Und dann geht's natürlich weiter dann auch in den ersten Einsatztag, wo dann auch solche Informationen arbeitsplatzbezogen mitgeteilt werden sollten.
Eben hast du ja gesagt, physischer und psychischer Schutz und Vorbereitung. Vielleicht können wir mal ein bisschen darüber sprechen, was du damit eigentlich konkret meinst. Denn es ist sicherlich nicht jeder Person immer so ganz klar, was das eigentlich alles so umfasst oder was genau gemeint ist. Was mir bei Arbeitsschutz immer als erstes in den Kopf kommt, ist Ergonomie. Und vor allem auch in der medizinischen Arbeit. Mhm. Vielleicht können wir mal mit den körperlichen Belastungen starten. Gerade in der Pflege beispielsweise ja auch. Gibt es Sachen wie das Heben und Mobilisieren von PatientInnen oder das Arbeiten in Zwangshaltung. Aber auch sonst sind ja alle medizinischen Fachkräfte von ständigem Gehen oder auch unregelmäßige Dienstzeiten betroffen. Erzähl uns doch vielleicht mal ein bisschen mehr drüber, auch was das für typische Risiken mit sich bringen kann.
Ja, sehr gerne. Das ist nämlich eine der auch mit der größten Faktoren oder Risikofaktoren in der Gesundheitsbranche. Physische Belastung oder körperliche Belastung gehören eben für viele Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte einfach mit dazu. Du hast es schon angeteasert. Heißt, beim Mobilisieren und auch bei der Pflege von PatientInnen, wo dann auf einmal vergessen wird, dass der Patient oder die Patientin sich noch bewegen kann und noch mithelfen kann. Wir hatten es schon mal. Und also wir merken, es kommt immer mal wieder rein über das, was wir schon gesprochen haben. Ist auch ganz schön zu erkennen gerade, weil der Arbeitsschutz, der fliegt hier kontinuierlich mit ein. Ne? Das ist auch schon immer ganz gut. Ja, also dieses ständige Heben und Tragen, aber auch wirklich langes Stehen am OP-Tisch, also sehr statisch einfach nur gerade stehen, kann oder führt bei vielen Personen auf Dauer zu Rückenschmerzen, Rückenproblemen, aber auch zu Fehlhaltungen, die langfristig noch mehr gesundheitliche Probleme mit sich ziehen können. Also das Risiko ist besonders hoch und noch höher, wenn keine Hilfsmittel auch zur Verfügung stehen. Ne, da gibt's denn so beispielsweise Hebelifter, Rutschmatten, die man bei der Mobilisation auch im Bett verwenden kann und die Arbeit deutlich erleichtern können und die Gelenke schonen. Oder einfach auch KollegInnen mal dazu holen, um die Entlastung mit sich aufzuteilen oder die Belastung aufzuteilen und dadurch Entlastung zu schaffen. Das große Problem bei den Schutzmaßnahmen wie Hebelifter sind, oftmals sind die Personen nicht gut geschult und sie stehen zu weit weg. Es ist dann quasi zu umständlich, das erstmal zu holen und man geht ran und sagt, mach ich mal eben.
Verstehe.
Weißt du, dass die stehen dann oftmals auf einem anderen Stationsflügel oder sonst, weil die sind natürlich auch nicht so in der umfangreichen Zahl da.
Mhm.
Wenn man sich neue Kliniken oder neue Klinikbauten anschaut, dann sind oftmals schon vorintegrierte Deckenhebelifter da. Die sind dann quasi schon in der Decke mit eingelassen, sodass da gar nichts mehr geholt werden muss. Und aber trotzdem kommt es dann regelmäßig dazu, ich mach's jetzt mal eben so. Und das mache ich nicht nur einmal am Tag, sondern mehrfach.
Ja, und die Konsequenzen sind dann wirklich ziemlich mies. Du hast das ja eben schon ganz kurz angeschnitten. Ich meine, ich merke immer wieder, dass mir eigentlich gar nicht so wirklich bewusst ist, wie heftig das tatsächlich eigentlich ist. Es ist einfach auch eine Riesenherausforderung, denn der Mensch neigt ja, wie du gerade schon gesagt hast, doch dazu, einen Handgriff mal eben eher schneller einfach so zu machen, als halt irgendwie gesundheitsschonende Art und Weisen zu nutzen.
Mhm.
Zumindest ist das bei mir persönlich auch immer so der Fall.
Man geht lieber einmal als einmal zu viel, ne?
Ja, bis der Body-Mind halt so einsetzt und der Körper das halt von alleine macht sozusagen, kann das halt dauern, ne? Was kann man denn theoretisch tun, um jetzt Schäden noch weiter vorzubeugen? Du hast ja ein paar Sachen eben schon angeschnitten, vielleicht hast du noch mehr auf Lager.
Ja, also präventive Schutzmaßnahmen heißt wirklich schon was tun, bevor etwas passiert, ist da oberste Regel im Arbeitsschutz, ne? Präventiv handeln, gar nicht erst das dazu kommen lassen, dass was passiert. Soweit ein Faktor Mensch drin ist, ist das aber natürlich auch nicht immer möglich. Das muss man auch mit beurteilen sozusagen. Also wenn man sich den Arbeitsschutz anguckt, dann ist unsere Aufgabe, die Tätigkeiten anzuschauen, zu beurteilen und welche Risiken können entstehen, auf den Mitarbeitenden eintreffen. Und unsere Aufgabe ist es dann weiterhin, Schutzmaßnahmen zu finden, die im besten Falle diese Gefährdung komplett abschottet von Mitarbeitenden. Das kann man in der Industrie ganz gut vorstellen, wo man wirklich abgeschlossene Maschinenbereiche beispielsweise hat, durch Laser oder durch Schranken und so weiter. Dann hat man diese Gefährdung quasi komplett von Mitarbeitenden geschottet. Das ist in der medizinischen Branche aber nicht so möglich, weil wir mit Menschen arbeiten und da immer auch wieder in diesen Risikobereich mit rein müssen. Daher nochmal zurück auf das Thema Ergonomie. Ja, wie gesagt, Hebelifter, Gleitmatten, Rollstühle, was aber auch in vielen Kliniken ist, dass man sich die Aufgaben auch aufteilt, ne, dass es sozusagen auch Fahrdienste gibt, ne, dass sozusagen das Pflegepersonal gar nicht mehr zwischen den Stationen hinfahren und hin und her fahren muss mit den schweren Betten, dass es dann wirklich dafür auch Fahrdienste gibt und dann die auch wie so kleine elektrische Fahrgeräte, ich muss nochmal nachgucken, wie der Fachbegriff dafür nochmal war, sozusagen, die klickt man ans Bett rein und die fahren dann automatisch. Man hat dann wie so auch so einen kleinen Joystick dabei, die unterstützen dann, damit man durch das Schieben halt nicht noch mehr Belastung im Rücken hat. Ja, ja, das ist total. Es gibt ganz viele schöne Schutzmaßnahmen, aber die müssen halt auch genutzt werden und gelebt werden. Und sie müssen eingeführt werden. Das ist natürlich alles auch ein Kostenfaktor. Ne, wenn ich halt in dem Bereich Arbeitsschutz jetzt auch in der medizinischen Branche unterwegs bin, höre ich immer wieder, ja, die Gefährdungslage ist ja nicht so dramatisch.
Genau.
Regelmäßig kriege ich das zu hören und ja, aber da passiert doch nicht so viel. Was ich nicht so sehe, weil es passieren natürlich andere Themen. Gefährdung oder die Gefahr, dass ein tödlicher Unfall entsteht, ist geringer, als wenn ich jetzt auf dem Bau bin und da Staplerverkehr beispielsweise ist. Da passieren relativ häufiger im Vergleich natürlich solche Unfälle. Was wir aber in der medizinischen Branche haben, sind langfristige Erkrankungen, die entstehen können, auch durch Infektionsgefährdung. Wenn ich mich kontaminiert habe oder mit einer Kontamination habe mit HIV, Hepatitis oder auch Röntgenstrahlung und so weiter, das können die Latenzen sind dann höher. Aber ja, es ist genauso schlimm.
Na, vor allem subsumieren sich ja die Gefahren auch, ne? Also man hat dann vielleicht nicht eine riesige tödliche im Zweifelsfall, sondern halt viele kleine, die dann halt sich aber zu etwas Großem entwickeln.
Das Ausmaß ist halt extrem dann, ne?
Ja. Am Anfang hast du schon mal angeschnitten, regelmäßige Schulungen und Wiederholungen machen auch auf jeden Fall Sinn, ne? Damit man einfach immer wieder damit konfrontiert wird und daran erinnert wird, wie das nochmal alles genau funktioniert.
Es muss ja in die Synapsen auch reingehen. Wenn ich es einmal geschult habe, ja, gut, da habe ich vielleicht mehr oder weniger zugehört.
Ja.
Aber um wirklich etwas langfristig auch anzuwenden, muss man es immer wieder nochmal üben.
Ja. Ein zweiter großer Punkt ist der psychische Druck.
Mhm.
Damit beschäftige ich mich ja nun auch viel durch meine Rolle hier als psychologische Ersthelfende und möchte mich hier vor allem auch einmal sehr deutlich dafür aussprechen, dass psychische Belastungen auf die gleiche Weise ernst zu nehmen sind wie körperliche. Wenn der Stresspegel zu hoch wird beispielsweise, könnte das nicht nur zu Burnout führen, sondern zum Beispiel auch die Fehlerquote steigen lassen, was ja wohl besonders im Gesundheitswesen gefährlich sein kann, weil kleine Fehler schnell gravierende Auswirkungen auf die Patientinnensicherheit haben können. Schwupps, hat man mal das Medikament vertauscht oder entwickelt einen Tremor oder ähnliches. Wenn jemand einen Ermüdungsbruch erleidet beispielsweise, kommt ja auch niemand auf die Idee zu sagen, geh einfach mal ein bisschen raus.
Ja.
Bewegung wird dir da sicher helfen. Warum also sollten wir psychische Belastung anders behandeln?
Ja.
Psychische Gesundheit ist genauso real, genauso wichtig und genauso schützenswert wie körperliche und es kann auch genauso an einem Heilungsprozess gearbeitet werden. Deshalb ist es wichtig, dass Mitarbeitende in der Zeitarbeit auch psychologisch gut unterstützt werden, zum Beispiel durch regelmäßige Supervision, Mentoring-Programme und den Austausch mit KollegInnen.
Ja. Punkt, so.
Punkt.
So ist es nämlich. Ja, ja, also das wissen ja auch viele gar nicht, ne, dass auch die psychischen Belastungen und die daraus resultierende Beanspruchung auch Aufgabe des Arbeitsschutzes sind.
Ja.
Ne, also da beurteilt man natürlich nicht deine psychische Gesundheit, sondern wie kann der Arbeitsplatz eigentlich psychisch einwirken? Ne, wie kann der mich psychisch beeinträchtigen durch die Arbeitsumgebung, durch nicht laufende Prozesse oder Software? All das kann mich ja, ne, ja. Beispielsweise im Büro jetzt, zum x-ten Mal habe ich in der Excel-Tabelle hier was eingetragen und die stürzt immer wieder ab.
Ja.
Irgendwann hat man halt dann auch einen Hals, ne?
Ja, oder Lärmbelastung.
Ja.
Großraumbüro.
Genau. Kann auch krank machen.
Ja.
Ja, und dann kommt natürlich auch noch so Themen hinzu wie Gefahrstoffe hatten wir eben schon, ne? Umgang mit Desinfektionsmitteln. Dann aber auch Zytostatika, / mal eben kurz zur Nuklearmedizin. Zubereitung von Medikamenten. Oder das große Risiko halt der Infektion, ne? Einmal Handschuhe reichen da in der Regel halt nicht aus und es braucht klare Schutzmaßnahmen und auch Schulungen und vor allen Dingen auch Zugänglichkeit, möchte ich meinen.
Ja, zu den Informationen, ne?
Absolut.
Mir fällt auch noch was ein, dass wir immer krass auf dem Schirm haben. Mhm. Und zwar hast du eben ganz kurz angeschnitten, den Strahlenschutz.
Ja.
Gerade in der Radiologie, Nuklearmedizin oder auch im OP bei Durchleuchtungen sind unsere Mitarbeitenden teilweise ionisierender Strahlung ausgesetzt. Wer hier nicht ordentlich eingewiesen wird oder nicht weiß, wie man sich schützt, riskiert seine Gesundheit. Was sind denn die wichtigsten Schutzmaßnahmen in dem Bereich?
Im Bereich Strahlenschutz ist es am wichtigsten Abschottung zur Strahlung überhaupt. Da gibt es dann so, ich sag mal, räumliche Bedingungen oder Maßnahmen wie Bleiwände. Ne, man geht aus dem Strahlenbereich raus, wenn Strahlung angewendet wird. Zum Beispiel im Röntgen ist draußen auch zu erkennen, Achtung, jetzt wird gerade durchleuchtet, nicht reingehen. Aber wie schon angebracht, manchmal brauchen Patientinnen aber auch Hilfe. Und dann kommt halt nochmal wieder eine Bleischürze, ne? Also Schutzmaßnahmen in persönlicher Form. Persönliche Schutzausrüstung nennt man das.
PSA,
genau. Ja, Frieda ist schon lange im Arbeitsschutz auch unterwegs, auch eine kleine Expertin hier mittlerweile. Genau, und aber auch Strahlung messen, die trotzdem auf einen Mitarbeitenden auch eintreffen können. Und das macht man mit Dosimetern, das sind kleine Filmplaketten, die das Personal zum Beispiel an der Brust trägt, am Kasak. Und die messen dann diese Strahlenwerte und die müssen auch eingeschickt werden an die Messstellen.
Ja.
Es wird alles offiziell getrackt. Und da gibt es dann Maximalwerte, die Grenzwerte, die im Jahr eingehalten werden dürfen. Und wenn nicht, dann gibt es erstmal eine Pause.
Macht das unbedingt auch.
Ja, und auch wenn ihr bei uns unterwegs seid oder für uns und das kein Dosimeter bekommt, kommt sofort auf uns zu, wir schicken das auch raus.
Ja.
Weil die Kliniken sollten euch das eben nicht zur Verfügung stellen, damit das alles über einen Messwert geht. Ne? Ein Prozess, ein Weg und wir stellen euch und unseren Mitarbeitenden diese Dosimeter vollumfänglich zur Verfügung. Genau, und dann haben wir jetzt noch das Thema Brandschutz und da haben wir uns jemanden ganz Spezielles zu eingeladen. Und zwar meinen lieben und netten Kollegen Robin Schulze, seines Zeichens Brandschutzexperte. Und der erzählt uns jetzt mal so ein bisschen zu den Maßnahmen, den wichtigsten Punkten zum Brandschutz im Klinikalltag, würde ich sagen.
Gehen wir rein.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ich bin Robin, 32 Jahre alt und im Brandschutz tätig. An sich sogar Brandschutzingenieur. Ich war lange bei der Bundeswehr, habe da den Brandschutzbeauftragten für die Kaserne gemacht, in der ich war. Habe dann über die Berufsförderung für nach der Dienstzeit meinen Brandschutzingenieur gemacht und hatte das große Glück, die Firma von meinem Vater zu übernehmen ab dem Jahr 2021. Und genau, wir haben im Schwerpunkt Entrauchung, aber zu dem Thema Brandschutz in Krankenhäusern kann ich natürlich auch einiges sagen. Ich hatte dazu noch eine Freundin aus dem Studium gefragt, die ist tatsächlich festangestellt im Krankenhaus als Brandschutzbeauftragte und hat da natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Also was natürlich ein Klassiker ist, was vielleicht auch schon mal jeder so ein bisschen mitbekommen hat und irgendwie auch eigentlich fast unvermeidbar ist, dass die Betten halt irgendwie in den Fluren stehen und ja quasi den Fluchtweg schmälern, was natürlich sehr gefährlich ist, gerade wenn dann das Gebäude evakuiert werden muss, muss das schnell gehen, da muss Platz sein, da dürfen keine Nadelöhre entstehen. Genau, wenn die Betten auf dem Flur stehen, möglichst kurzzeitig, dass ihr halt stets schnell herauskommt. Was auch natürlich immer ein Klassiker ist, ist nicht nur in Krankenhäusern, sondern allgemein wichtiger Punkt, der Ausbildungsstand. Also ihr braucht Personal, die Brandschutzhelfer sind und Brandschutzbeauftragte. Die sollten regelmäßig sensibilisiert werden, sollten regelmäßig Weiterbildung gemacht werden, Aktualisierung von Unterlagen auch, also Brandschutzordnung, Flutrettungspläne. Vielleicht gibt es Evakuierungspläne in dem Krankenhaus. Da sollte jeder sich mit auseinandersetzen und auch genau wissen, was seine Aufgabe ist und wie die am besten umgesetzt wird. Ne? Genauso wie Alarmsignale. Viele Krankenhäuser haben auch stille Alarme, um halt keine Panik zu verursachen. Ihr solltet euch auf jeden Fall bewusst sein, was die Alarmsignale sind, was sie bedeuten und ja, wie ihr dann zu handeln habt. Was mir auch gesagt wurde von Daniela, der Großteil der Brände in Krankenhäusern entsteht durch Patienten tatsächlich. Und da ist der Knackpunkt Rauchen. Also, was ich damit sagen will, gebt ein bisschen Blick auf eure Umgebung, immer ein bisschen wachsam sein, vielleicht auch schon Präventivmaßnahmen treffen, wenn ihr wie vielleicht das Gefühl habt, der Patient könnte da eventuell irgendwie einen Brand verursachen, naja, dann den auch nochmal sensibilisieren. Lieber einmal zu viel als zu wenig. Auch Geräte vom Strom nehmen, die nicht regelmäßig benutzt werden, dass ihr da halt auch schon mal eine Gefahrenquelle weniger habt. Auch ein absoluter Klassiker ist, ja, Türen verkeilen. Das ist aber auch so ein allgegenwärtiges Thema. Also das sehe ich überall, sei es Schulen, sei es öffentliche Gebäude, sei es Büros, Krankenhäuser auch. Die Türen, die Brandschutztüren sind ganz klar eine Abschottung zu dem nächsten sicheren Bereich. Das heißt, wenn die offen sind, kann sich der Brand ausbreiten und auch noch viel schlimmer der Rauch, weil das ist weit über 90% die Todesursache für die Person bei Brennen. Genau, da solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass die Türen vernünftig funktionieren können. Oft habt ihr ja eigentlich auch Feststellanlagen, die die Türen arretieren. Und sobald Rauch detektiert wird, fallen die zu und dann ist der nächste Brandabschnitt sicher. Auch Deko, also ich kann es verstehen, dass es alles schön aussehen soll und auch gemütlich für die Patienten. Und natürlich auch der Arbeitsplatz soll irgendwie gemütlich sein. Aber die Deko ist halt auch oft eine Brandquelle. Gerade wenn es in so Richtung Weihnachten oder Ostern geht, irgendwelche Plastikfiguren oder ein Weihnachtsbaum aus Plastik, das ist natürlich keine gute Idee, das in den notwendigen Flure beispielsweise oder so zu stellen. Grundsätzlich sollten die Mitarbeitenden keine Angst haben vor irgendwelchen Gefahrensituationen oder vor Bränden. Es kann immer mal passieren, durch einen Kurzschluss oder ähnliches. Aber die Krankenhäuser sind in der Regel flächendeckend mit einer BMA ausgestattet, also einer Brandmeldeanlage, die direkt auf die Feuerwehr geschaltet ist. Und dann werden die notwendigen Maßnahmen eingeleitet, gegebenenfalls Evakuierungsplan, die Feuerwehr ist schnell vor Ort und dann wird die Gefahr meistens auch schnell gebannt. Ja, über die höchste Priorität ist natürlich der Personenschutz. Da ist es wichtig, auch wieder zu wissen, was die Aufgaben sind und wie man schnell die Patienten, Mitarbeitende oder vielleicht auch Gäste, ne, zum Beispiel Handwerksfirmen oder ähnliches, dass die schnell aus dem Gebäude kommen und in Sicherheit gebracht werden.
Vielen, vielen Dank, Robin, für deine Sprachnachricht und die ganzen umfangreichen Einblicke in das Thema Brandschutz vor Ort, weil das ist echt ein umfangreiches Thema, was ja sehr, sehr arbeitsplatzbezogen und vor allen Dingen auch baulich ist. Ja, und Robin ist da tagtäglich unterwegs für ganz verschiedene Firmen mit seiner Firma und berät in Sachen Brandschutz und macht dann auch so Flucht- und Rettungspläne und so. Das finde ich schon ziemlich auch interessant. Da bin ich nicht so tief im Thema. Und ja, es wird einfach sehr oft unterschätzt, wie umfangreich es ist, eine Klinik auch brandschutztechnisch wirklich abzusichern.
Deswegen gehört für uns zur Einsatzvorbereitung auch, haben die Kliniken einen Brandschutzplan, gibt es eine Erstunterweisung und wir motivieren unsere Mitarbeitenden im Zweifel auch immer dazu, also hier der Appell an euch, aktiv nachfragen.
Gerade im Brandfall natürlich ganz, ganz wichtig, weil dann erst nachzugucken und zu wissen, okay, wo muss ich eigentlich hin, wenn es brennt, kann das natürlich auch Leben kosten.
Ja. Wenn man sich das jetzt alles mal so anhört, von körperlichen Belastungen über Strahlung bis hin zu Brandschutz, wird deutlich, wie vielfältig und herausfordernd das Arbeitsumfeld in der medizinischen Zeitarbeit eigentlich ist. Und doch sprechen wir bislang nur über Gefährdungen, die man halt messen, berechnen oder räumlich absichern kann.
Ja.
Es gibt aber noch eine andere Form von Gefahr, die oft unterschätzt wird, bis es leider zu spät ist, und zwar Gewalt am Arbeitsplatz.
Mhm. Ja, auch das gehört zu unserem Aufgabenbereich und eines der besonders wichtigen Punkte, wie ich auch finde.
Ja, finde ich auch.
Und besonders in solchen sensiblen Bereichen wie Psychiatrie, Notaufnahme, aber auch Langzeitpflege kann es zu sehr emotional aufgeladenen Situationen kommen.
Mhm.
Und nicht nur durch PatientInnen, sondern auch durch BesucherInnen. Wenn man sich die Notaufnahme anguckt, die oftmals wirklich viel zu klein aufgestellt sind und es zu langen Wartezeiten kommt, wo das Personal einfach schierweg auch nichts für kann, dann kommt es oftmals auch zu Unmut auf Seiten der BesucherInnen, die ihre Angehörigen da sitzen haben und denen geht's nicht gut und dann wird Druck gemacht.
Mhm.
Dabei kann es auch zu verbaler und körperlicher Gewalt kommen und Zeitarbeitskräfte sind dabei besonders gefährdet, weil sie häufig neu im Team sind und halt diese Abläufe, die es dann dafür geben sollte, nicht kennen. Ne, und welche Möglichkeiten es dabei gibt.
Ja, vielleicht können wir ja ein paar Tipps und Tricks nennen, wie man sich gut dazu vorbereiten kann.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade in risikobehafteten Einsätzen müssen Mitarbeitende wissen, was sie erwartet und wie sie im Ernstfall reagieren können, habe ich eben gerade schon gesagt. Es ist natürlich auch so, dadurch, dass ich jetzt als neue Zeitarbeitskraft reinkomme, ich die PatientInnen vielleicht auch noch gar nicht so kennen, heißt Informationsübermittlung ist auch ganz wichtig. Und vielleicht auch im Rahmen von Übergaben das nochmal besser mit reinzugeben. Wie gehe ich mit Elfriede auf Station 3B um? Weil die hat folgendes Krankheitsbild, aber hat auch in der, ich sag mal, verschiedene Arten und Weisen zu kommunizieren oder sich auch körperlich zu betätigen. Na, das ist ganz wichtig. Viele Einrichtungen bieten schon Deeskalationstrainings beispielsweise an und Schulungen zur Gewaltprävention für ihre eigenen Mitarbeitenden. Doch diese sind oft nicht verpflichtend oder sehr allgemein gehalten und unsere Mitarbeitenden aus der medizinischen Branche können daran oftmals gar nicht teilnehmen, weil sie entweder zu kurz da sind oder die Zeit ist nicht sozusagen freigibt. Ne? Deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, als Personaldienstleister oder Zeitarbeitsunternehmen da auch nochmal aufzusatteln. Ja. Ne? Und das hast du ja schon hier. Das macht Frieda bei uns hier ganz toll, das Thema Gewaltprävention nach vorne zu treiben. Denn, was ganz wichtig ist, schnelles und strukturiertes Handeln ist dann immer gefragt. Wir organisieren umgehend Unterstützung, wenn ich es alleine auch nicht mehr schaffe, beispielsweise durch Sicherheitskräfte, durch medizinische Versorgung, aber auch wenn was passiert ist, psychologische Erste Hilfe. Ja. Nachsorge ist Stichwort, ne?
Ja, ja, voll, weil Prävention reicht halt auch alleine nicht aus, ne? Die Nachsorge ist genauso entscheidend.
Ganz genau. Auch da Prävention, der erste Schritt. Ne? Das geht ja noch viel weiter, also das Thema Gewaltprävention. Ich bin der Meinung, wir unterhalten uns da auch nochmal gesondert drüber.
Ja.
Deswegen will ich jetzt gar nicht so viel vornehmen. Aber trotzdem ein Punkt wichtig, kollegiale Unterstützung. Das sehe ich immer wieder. Wenn was ist, dass die Kolleginnen zusammenhalten, auch danach, dass auch so auffangende Gespräche nochmal genutzt werden und sich nicht hingestellt wird und sagt, ja, aber das passiert jetzt halt auch einfach mal in deinem Job, ne?
Gehört dazu.
Ja, es gehört dazu, dass du jetzt hier einen über den Dös gekriegt hast.
Oh, ich kann es mir kaum vorstellen.
Das tut es halt einfach nicht.
Nein.
Genau. Unsere, ich sag mal, von Entleiher-Seite oder beziehungsweise aus Verleiher-Seite ändert unsere Pflicht des Arbeitsschutzes natürlich nicht nur bei Unterschrift des Arbeitsvertrages und wir sagen dann alles klar, danach nach uns die Sinnflutklinik, du übernimmst jetzt alles. Wie schon gesagt, wir teilen uns da die Aufgaben gleichermaßen und wir sehen uns auch als Partner oder als Partnerin für unsere Kolleginnen. Und das heißt ganz klar, wir sorgen dafür, dass sie sicher arbeiten können. Und das ist unser Ansatz hier vom Team Work Safety, aber auch durchs ganze Unternehmen.
Ja, genau. Deshalb gehört für uns zur Einsatzvorbereitung immer ein strukturierter Abgleich. Was kann vor Ort auf unsere KollegInnen zukommen? Gibt es irgendwelche Besonderheiten? Welche Einweisungen sind nötig, bevor es losgeht? Außerdem schulen wir natürlich regelmäßig zu Themen wie Arbeitsschutz, Brandschutz, Strahlenschutz in verständlicher Sprache und praxisnah.
Ja.
Denn nur wer weiß, wie man sich schützt, kann halt auch sicher arbeiten.
Absolut. Was man bei uns auch sagen muss, was wir jetzt schon sehr lange machen, wir besuchen auch die Arbeitsplätze vor Ort. Das ist in der medizinischen Branche tatsächlich noch nicht so gang und gäbe. Wenn man sich dies im Gewerbe anschaut, da geht niemand auf die Baustelle, ohne dass der Personaldienstleister da war und sich das wirklich auch anguckt. Da ist es wirklich safe schon so etabliert. In der medizinischen Branche noch nicht so, aber wir machen es halt, weil wir auch eine Fürsorgepflicht haben und auch uns überzeugen müssen, ob das so alles ist, wie sie es uns versprechen und unsere Leute auch gesund wieder nach Hause kommen können.
Und jetzt?
Mini-Mad-Note.
Mini-Mad-Note.
Der medizinische Snack of the Day.
Mini-Mad-Note.
Heute geht's in unserer Mini-Mad-Note um ein Thema, das euch sicher öfter mal begegnen kann. Nadelstichverletzung. Es passiert ehrlicherweise schneller, als man denkt. Man ist vielleicht beim Entsorgen einer Kanüle oder beim Blutabnehmen und zack ist es auch schon passiert. Aber dann ist wichtig, keine Panik, denn es gibt eine ganz klare Reihenfolge, wie ihr in so einem Fall handeln solltet. Erstens unbedingt Ruhe bewahren. Ich weiß, das hört sich erstmal blöd an, aber es ist wirklich super wichtig. Sobald ihr euch gestochen habt, lasst die Stelle bluten. Das hilft dabei, den Fremdkörper oder das Risiko, das eventuell mit dem Stich übertragen wurde, aus der Wunde zu bekommen. Dann kommt direkt das Desinfizieren und zwar nicht mit irgendeinem Desinfektionsmittel, sondern am besten mit einem alkoholischen.
Und am besten nicht Flächendesinfektionsmittel, bitte.
Ja. Guter Fakt. Das tötet nämlich viele Erreger direkt ab und reduziert das Infektionsrisiko damit. Lasst euch dabei ruhig ein bisschen Zeit, um die Wunde ordentlich zu reinigen.
Mhm.
Als dritter Schritt meldet das Ereignis. Das ist super wichtig und zwar sofort. Ihr müsst den Vorfall eurer Einrichtungsleitung oder der Ansprechpartnerin vor Ort melden. Aber auch eure Ansprechperson bei Doctari, also meldet euch bei uns, damit der Vorfall dokumentiert wird und wir euch im Fall der Fälle bestmöglich im Nachgang unterstützen können. Und dann ist es noch wichtig, dass der Vorfall ärztlich abgeklärt wird. Auch wenn die Wunde klein aussieht, geht unbedingt zu einem Durchgangsarzt oder einer Durchgangsärztin. Es gibt Viren wie Hepatitis B, C oder HIV, die über Nadeln übertragen werden können. Der Arzt oder die Ärztin kann dann auch entscheiden, ob eine Blutabnahme nötig ist oder ob eine Postexpositionsprophylaxe, also kurz PEP, erforderlich ist, die euch in den ersten Stunden nach dem Stich vor einer Infektion schützen kann. Wie viel Zeit hat man nochmal für die PEP?
Am besten in den nächsten 2 Stunden, aber bis zu 72.
Okay. Der 5. und letzte Punkt, dokumentieren. Es klingt banal, aber es ist super wichtig. Jede Nadelstichverletzung muss dokumentiert werden, damit der Vorfall korrekt gemeldet und abgewickelt werden kann. Denn nicht nur für eure eigene Gesundheit ist das wichtig, sondern auch aus versicherungstechnischen Gründen. Wenn ihr irgendwas später bekommt, also wenn irgendwas an Symptomen auftaucht, habt ihr mit der Dokumentation alles auf den richtigen Weg gebracht.
Genau. Wichtig auch, seht zu, dass ihr immer gut geschützt seid, ne? Also auch beispielsweise durch Handschuhe. Und beim Arbeiten mit Nadeln und Kanülen solltet ihr immer darauf achten, dass ihr keine unnötigen Risiken einhergeht. Also direkt Entsorgung, nicht daran rumprökeln nochmal. In der Regel wird gesichertes Material ja auch verwendet. Heißt, es gibt aktiv sichernde und passiv sichernde Systeme, die dann auch nach Durchführung sozusagen zu sichern und zu entsorgen. Nicht erstmal noch liegen lassen. Das heißt, immer sicherstellen, dass die Nadel sofort in den richtigen Behälter kommt. Abwurfbehälter, Stichwort. In der Regel gelb mit rotem Deckel, regelmäßig. Und auch so, dass er nicht überfüllt ist natürlich. Und wenn ja, zumachen, entsorgen, neuen holen.
Jo. Also zusammengefasst, Ruhe bewahren, bluten lassen, desinfizieren, melden, ärztlich abklären, dokumentieren und präventiv arbeiten.
Yeah, that's it.
So, das war's von mir schon zu diesem Thema.
Dankeschön, Frieda.
Gerne. Wie immer nach unserer Mini-Med-Note ist es schon wieder Zeit, langsam zum Ende zu kommen. Heute haben wir ja ein ziemlich wichtiges Thema behandelt, den Arbeitsschutz und speziell auch Strahlenschutz sowie die Prävention von Gewaltvorfällen in der medizinischen Zeitarbeit haben wir auch schon mal angeschnitten. Was nehmen wir mit? Zum einen, dass der Arbeitsschutz und die sicheren Arbeitsbedingungen nicht nur eine gesetzliche Pflicht sind, sondern auch maßgeblich zur Zufriedenheit und Motivation beitragen. Eine gut geschützte und gut eingewiesene Zeitarbeitskraft arbeitet nicht nur effizient, sondern bleibt auch länger bei ihren Einsätzen.
Weil sie sich wohlfühlt, ne? Und vor allen Dingen auch, dass wir als Personaldienstleister nicht aus unserer Rolle fallen, beziehungsweise wir müssen eine aktive Rolle spielen im Arbeitsschutz dabei. A und O ist da ganz klar die Zusammenarbeit zwischen Klinik und Zeitarbeitsfirma, die sich darüber unterhalten müssen, wie sie zusammen den bestmöglichen Schutz für das medizinische Personal, ob jetzt in Festanstellung oder aber auch aus der Zeitarbeit, sicherstellen können. Da arbeiten wir tagtäglich dran und dass wir jetzt beispielsweise auch nochmal Schutzmaßnahmen immer weiterentwickeln, um die Arbeitsbereiche einfach Stück für Stück jeden Tag ein Stückchen sicherer zu machen. Und da sind wir immer gut dran.
Das war's für heute von uns und einsatzbereit, oder?
Also ich könnte jetzt noch 3 Stunden erzählen.
Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns über eure Unterstützung.
Ja, also ich hoffe, dass wir euch den Arbeits- und Gesundheitsschutz in der Zeitarbeit oder überhaupt ein bisschen näher bringen konnten heute. Ihr unsere Passion dazu auch erkennt, dass es uns wirklich sehr am Herzen liegt. Und wir zusehen, dass es halt, ja, ein bisschen transparenter wird, das Thema auch. Und dass es halt nicht so still bleibt, wenn im Untergrund einfach mitläuft oder im Hintergrund, sondern auch ihr dabei aktiv auch mitwirken könnt. Also wenn ihr da auch Themen habt, Vorschläge, kommt auf uns zu, wir unterstützen euch dabei. Teamwork Safety ist da für euch, ne? Genau. Und dann aber natürlich, wie immer, möchten wir nochmal Werbung machen für unseren Podcast Stationäre Aufnahme. Und da lernt ihr wie immer unsere Kolleginnen aus der medizinischen Branche halt auch nochmal richtig kennen.
Genau. Ich finde eigentlich, dass wir heute mit dem Thema Gewalt schon ein so wichtiges Feld angeschnitten haben, dass wir doch eigentlich beim nächsten Mal eine ganze Folge drüber machen könnten, oder?
Machen wir, auf jeden Fall. Habe ich tatsächlich meine Facharbeit drüber geschrieben damals. Also auch ein Herzensthema, weil es zu wenig auch Beachtung oder dem wird zu wenig Beachtung geschenkt in der Branche noch. Ich glaube auch vielen Fragezeichen, wie man es gut machen kann. Vielleicht können wir ein bisschen was aufklären.
Wir geben uns Mühe.
Best Practices. Genau. Und zum Schluss möchten wir euch natürlich nochmal ermutigen. Schickt uns doch bitte Sprachnachrichten, meine geliebten Sprachis, ne? An podcast@doktari.de oder aber auch jetzt ja ganz fresh über WhatsApp und erzählt uns ein bisschen was, vielleicht auch zum Thema Gewalt.
Ja.
Was sind eure Erfahrungen? Ist natürlich auch nicht so ein einfacher Bereich, da auch drüber zu erzählen. Und ja, ich komme schon wieder ins Schwafeln. In diesem Sinne, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend.
Und eine wunderschöne gute Nacht.
Und eine wunderschöne Schicht. Und wir begleiten euch und machen euch
einsatzbereit. Tschüss.